dass eine geschlechterspezifische Diskriminierung, im Speziellen eine Beförderungsdiskriminierung, stattgefunden hat, ist ein absoluter Meilenstein in der Gleichstellung der Schweiz. Weil das ist neu, das hat noch nie jemand vor Gericht geltend machen können.
Es ist ein Fall, der seit 10 Jahren in der ganzen Schweiz immer wieder für Aufsehen sorgt. Ein Fall von einer Frau, die auch inzwischen zu den bekanntesten Ärztinnen in der Schweiz gehört. Und ein Fall, der jetzt um ein Kapitel reicher ist. Der Fall von der Nathalie Urwiler.
Diese Woche hat Nathalie Urwiler zu einer Medienkonferenz eingeladen. Dort hat sie den Journalistinnen und Journalisten erzählt, dass sie vor Gericht erneut gewonnen hat. Sie hat nämlich das Inselspital verklagt. Ihre ehemalige Arbeitgeber hat sie nicht befördert. Und zwar nur darum nicht, weil sie eine Frau ist.
Warum ist das Gerichtsurteil wichtig? Wie kann man überhaupt beweisen, dass das Geschlecht bei der Beförderung eine Rolle gespielt hat? Und was bedeutet das Urteil für Arbeitgeber? Müssen sich die jetzt warm anlegen?
Über all das reden wir heute im Podcast «Gesprächsstoff», einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Die Zita Küng, das ist eine Juristin und Gleichstellungsexpertin, wird für uns das Urteil einordnen. Und der Berner Rechtsprofessor Kurt Bärli sagt auch, was das für Unternehmen jetzt konkret bedeutet. Ich bin Jessica King.
Und ich bin Sibylle Hartmann. Und bevor wir hier die Expertin oder Experte reden, möchte ich dich noch ganz herzlich begrüßen. Das ist nämlich deine erste Folge. Jess, herzlich willkommen hier im Gesprächsstoff. Schön, bist du endlich da.
Merci, Sibylle. Und es ist das erste Mal hier und es ist aber auch ein kleiner überfordernder Start, weil an der Medienkonferenz hat Nathalie Urwiler ja schon in so einen ziemlich komplexen Zeitstrahl ausgehändigt. Den habe ich jetzt hier vor mir. Und da hat sie ziemlich genau notiert, was alles in den letzten 10 Jahren passiert ist. Ich lese hier Aufsichtsbeschwerden, Gutachten, Ergänzungsgutachten, Rechtsbegehren und so weiter. Schon recht komplex, TV, nicht?
Ja, ist schon ein bisschen komplex und vielleicht auch ein bisschen gemein, dass wir mit dem einsteigen. Aber so komplex er ist, ist er eigentlich auch genauso einfach oder ist die Sachlage genauso klar. Schlussendlich geht es nämlich einfach darum, dass sie sich juristisch gegen Diskriminierung gewehrt hat, und zwar basierend auf dem Gleichstellungsgesetz. Und dass es jetzt nochmal ein Urteil gegeben hat, das ihr Recht gegeben hat.
Und warum genau ist das neue Urteil so bedeutend?
Weil es der erste Fall in der ganzen Schweiz ist und kein einziges anderes Urteil gibt, wo eine Frau oder ein Mann erfolgreich wegen Diskriminierung bei Beförderung geklagt hat.
Vielleicht muss ich zuerst noch ein bisschen mehr zu ihr wissen, um das Ganze besser zu verstehen. Wer ist Nathalie Urwiler genau?
Ja, Nathalie Urwiler ist eine Anästhesieärztin, die früher festangestellte Oberärztin am Berner Inselspital war. Sie hat auch schon dann an der Stanford University in den USA geforscht und ist vom Nationalfonds gefördert worden. Dann ist sie schwanger worden. In dieser Zeit hat sie sich schon mehrmals für den Mutterschutz und für die Gleichstellung an ihrem Arbeitsplatz an der Insel eben eingesetzt, wo ihre Tochter dann auf die Welt kam und sie nach dem Mutterschaftsurlaub zurückgekehrt ans Inselspital, hat sie Kündigung bekommen. Und zwar mit der Begründung, dass das Arbeitsverhältnis belastet sei und dass das gegenseitige Vertrauen nicht mehr vorhanden sei. Und gegen das hat sich Nathalie Urwiler juristisch gewehrt.
Und was hat das Gericht dort schlussendlich entschieden?
Das Regionalgericht Bern-Mittelland und das Obergericht haben zugunsten von ihr entschieden, es sei eine sogenannte Rachekündigung gewesen.
Das ist ja das erste Urteil. Jetzt geht es aber nicht mehr um die Kündigung, sondern um eine Beförderung. Und dort gibt es ja auch eine Geschichte dahinter. Was ist dort genau passiert?
Genau. Ihr Vorwurf ist, das Spital habe ihr eine Beförderung verwehrt, weil sie eine Frau sei. Ihre männlichen Kollegen, sie seien im Gegensatz zu ihr immer gefördert und auch befördert worden. Wie das ganz konkret ausgesehen hat, das haben wir bei der Nathalie Urwiler nochmal nachgefragt. Und da hören wir jetzt rein.
Da gibt es ganz konkrete Beispiele. Nach dem Auslandaufenthalt für die Habilitation sind wir zurückgekommen, die Männer sind sofort befördert worden zum Oberarzt 1 und ich bin auf meiner Oberarzt 2-Stelle hocken geblieben. Das hat dazu geführt, dass ich im ersten Jahr nach dem Auslandaufenthalt doppelt so viel Nacht- und Schichtarbeit gemacht habe wie meine männlichen Kollegen und das für natürlich weniger Lohn. Nachher der zweite Karriereschritt, der für mich nicht gekommen ist, nach der Habilitation, ist es eigentlich Usus, dass die Leute Vertragsärzte werden. Und das bin ich halt eben auch nicht geworden. Und die, die nicht Vertragsärzte wurden, sind regelmäßig Chefarzt geworden in einem peripheren Spital. Auch dieser Karriereschritt ist für mich nicht gekommen.
Und das Gericht hat ihr da auch teilweise recht gegeben. Ich habe dann nochmal riesige Blätter vor mir auf dem Pult. Das sind 32 Seiten Gerichtsurteil. Und der Sens davon ist eigentlich auf der letzten Seite. Da steht, dass das Regionalgericht Bern-Mittelland ihr teilweise recht gibt. Sie sei tatsächlich geschlechterspezifisch diskriminiert worden, unter anderem eben bei der Beförderung. Wir haben sie nochmal gefragt, was das Urteil für sie bedeutet.
Dass eine geschlechterspezifische Diskriminierung, im Speziellen eine Beförderungsdiskriminierung stattgefunden hat, ist ein absoluter Meilenstein in der Gleichstellung der Schweiz. Weil das ist neu, das hat noch nie jemand vor Gericht geltend machen können. Und es zeigt einfach auf, was uns Frauen passiert. Das heisst immer, ja, die Frauen wollen nicht. Aber das Problem ist, Frauen werden einfach nicht in Betracht gezogen, dass sie Interesse haben an einer Führungsposition. Und wenn sie dann noch Kinder hat, dann ist das sowieso fertig. Dann sind wir nicht auf der Liste, dass wir allenfalls überhaupt Interesse haben könnten, dran in eine Kaderposition zu kommen. Und dem ist nicht so. Viele Frauen wetten, viele Frauen sind da, aber sie werden nicht gesehen. Und ich denke, das Gerichtsurteil wird Betriebe sensibilisieren, dass sie da einfach objektive und transparente Kriterien müssen schaffen für Beförderungen.
Wir haben jetzt von der Nathalie Urwiler gehört. Wie hat eigentlich die Inselgruppe auf das Gerichtsurteil reagiert?
Sie hat gar nicht reagiert. Die Inselgruppe hat diese Woche keine Stellung dazu genommen. Sie hat auf Anfrage geschrieben, dass man das Urteil prüfen soll. An dieser Stelle muss man noch schnell sagen, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Und das bedeutet, dass das Inselspital 30 Tage Zeit hat, für den Entscheid anzufechten. Ja, jetzt haben wir den Begriff von Beförderungsdiskriminierung hier schon fast inflationär gebraucht. Wie genau hat ein Gericht feststellen können, dass es wirklich darum gegangen ist, dass sie eine Frau ist und nicht um irgendetwas anderes. Jess, hast du Zita Kühn gefragt? Sie ist Juristin und Gleichstellungsexpertin und ist auch am Mittwoch an dieser Medienkonferenz von Nathalie Urwiler dabei gewesen.
Wenn man Diskriminierung feststellen will, muss man sagen, wer man mit wem vergleicht. Weil das Gesetz schreibt vor, dass man Frauen nicht diskriminieren darf, respektive dass man gleichwertige Situationen miteinander vergleichen muss. Nicht gleiche, das ist ganz wichtig. Das Gesetz sagt nicht gleich, sondern gleichwertig. Weil identische Situationen gibt es ja kaum, aber gleichwertige Situationen müssen miteinander verglichen werden. Das heisst, Frau Urwiler hat müssen zeigen, dass es Männer gibt, die bis dorthin die gleiche Karriereentwicklung gemacht haben, mit den gleichen Ausbildungen, mit den gleichen Studien im Ausland, mit den gleichen Abschlüssen. Und dass die dann befördert worden sind und durch das Zugang haben zu Poolgeldern, also zu einem Zusatz, und sie nicht. Das heisst, sie mussten herausfinden, welche Kollegen sind in einer vergleichbaren Situation und sind die anders behandelt worden als ich.
Aber es gibt ja verschiedene Gründe, warum jemand befördert wird oder eben nicht befördert wird. Warum war sich das Gericht in diesem Fall sicher, dass wirklich ihr Geschlecht entscheidend war?
Also sie haben erstens ein Gutachten machen lassen, um zu erheben, wer kommt aufgrund von welcher Grundlage aus dem Pool Geld über. Weil das hat Frau Urwiller auch nicht gewusst, oder? Weil das sind alles Sachen, die nicht transparent sind. Und aus dem Gutachten, aus dieser Tabelle, ist dann herausgekommen, dass man mit der Position X und der Position Y kommt man 0, sowieso über und so und so. Und dann hat sie können schauen, in welcher Position bin ich gewesen und in welcher Position sind eben die anderen. Und dann hat sie verglichen, die auch so lange wie sie studiert haben, auch wie sie ein Auslandzusatzstudium gemacht haben, auch wie sie an einer Habilitation geschrieben haben, auch wie sie eine Habilitation abgegeben haben. Und was ist mit denen passiert? Und da hat das Gericht feststellen aufgrund von dem Gutachten, dass die sie dann benannt hat, alle innerhalb von 4 Monaten Stufen aufgestuft worden sind nach der Habilitation.
Aber vielleicht nochmal hier die Frage, warum genau ist es am Geschlecht gelegen und nicht an anderen Gründen? Wie kann man das beweisen?
Weil alle anderen Männer waren. Es hätte keinen anderen Grund gegeben, weil Sie hat eine hervorragende Habilitation abgeliefert und. Und das ist um nichts mehr anders gegangen wie um das.
Jetzt ist das vermutlich das erste Gerichtsurteil in der Schweiz, wo jemand erfolgreich auf Beförderungsdiskriminierung geklagt hat. Ist das jetzt ein Einzelfall oder wird das Auswirkungen haben?
Also es ist der erste Fall. Ich gehe davon aus, dass schon ziemlich viele Frauen nicht befördert worden sind. Sonst hätten wir viel mehr Frauen in Chefinnenpositionen. Oder? Und die sich aber diskriminiert gefühlt haben und sich gewehrt haben, die haben einen Vergleich gefunden. Also die haben irgendeinen Akkord gefunden mit dem Unternehmen. Die haben quasi eine individuelle Lösung für die Situation gefunden. Weil das Risiko von einem Prozess ist natürlich sowieso hoch. Frau Urwiller ist jetzt die Erste, die ein begründetes Urteil gibt, also wo die Phase des Vergleichs nicht erfolgreich war. Das heisst, es ist der erste Fall, wo es ein Urteil gibt. Aber es hat natürlich schon einen Haufen Fälle gegeben, wo die Frauen sich gewehrt haben gegen eine Beförderungsdiskriminierung. Aber von denen wissen wir alle nicht, weil die Vergleiche sind meistens sogar noch mit einem Schweigeverbot verbunden, dass man nicht darüber reden darf.
Jetzt haben wir aber ein Urteil und jetzt ist eben die Frage, ändert sich mit dem ganz konkret etwas im Berufsalltag der Leute?
Ich bin der Meinung, dass das Anlass gibt für Veränderungen. Und zwar unterschiedliche. Ich habe mir überlegt, zum Beispiel alle, die in einem Unternehmen arbeiten, die eine eigene Personalabteilung, ein HR haben, die dort arbeiten, die müssen sich jetzt dahinter machen und genau schauen, was für Kriterien haben wir bei den Beförderungen. Weil die müssen jetzt damit rechnen, dass die Beschäftigten auf das schauen. Und wenn sie dann das Gefühl haben, sie werden diskriminiert, dann können sie mit dem Urteil in der Hand gehen und sagen, schauen Sie, es heisst da, das Diskriminierungsverbot hat zwingenden Charakter. Also es ist nicht freiwillig, ob sie das machen oder nicht, sondern sie müssen, zeigen sie mir, wie die Kriterien sind. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Anstoss, um jetzt anfangen, die Betriebskultur zu verändern. Also es muss eine Dialogkultur entstehen, es braucht eine gewisse Transparenz, man muss anfangen, über die Situation reden und auch zeigen, was man macht. Und das wird deutlich mit dem Urteil.
Also geht es eigentlich auch darum, dass man mehr muss auf objektive Kriterien pochen?
Genau. Und man darf auf die pochen und Transparenz ist notwendig.
Erwartet ihr dann in Zukunft mehr sinnige Urteile? Wird es jetzt mehr so Fälle geben, wo Frauen oder Männer wirklich auch klagen, bis zu einem Urteil?
Also ich hoffe natürlich, dass es kein Urteil mehr braucht, sondern ich hoffe, dass sich die Kulturen so verändern, dass man tatsächlich anfangen kann, über solche Sachen wirklich reden. Weil man muss ja immer damit rechnen, dass auch bei solchen Vorschlägen, wer jetzt für was irgendwie befördert werden soll, da könnte einem auch Irrtümer unterlaufen oder man kann ungenau sein und so. Und man muss lernen, dass man das auch korrigieren kann, wenn man nachher darauf aufmerksam gemacht wird. Weil Frauen sind meistens auch zurückhaltender im Zeigen, was sie alles gemacht haben. Oder? Das kennen wir. Also es muss eine Art wie eine Kultur entstehen, dass man darüber auch reden kann und nicht nur die Frage, wer macht es richtig und wer macht es falsch. Und dafür müssen Kriterien deutlicher werden.
Das Ding ist aber einfach, dass Beförderungen ja nicht nur aufgrund von objektiven Kriterien möglich sind. Es gibt ja auch Gründe, zum Beispiel persönliche, die ja auch eine Rolle können, vielleicht auch müssen spielen.
Ja, und auch bei den persönlichen Gründen muss man klarer werden, was man meint. Oder persönliche Gründe kann nicht einfach heissen, ist mir sympathischer. Sondern es muss bezogen sein aufs Arbeitsfeld. Persönliche Gründe können heissen, ist eine Person, die wertschätzend und empathisch mit den Mitarbeitenden umgeht, ist eine Person, die sich Mühe nimmt, klar zu sein mit dem, was sie für Aufträge teilt, ist eine Person, die unterstützend ist, wenn sie, und so weiter. Auch die persönlichen Kriterien, die sind nicht einfach im Himmel. Und man kann auch schauen, dass man da in der Beurteilung auch von führende Personen und angehenden führenden Personen auch klarer wird, was man von denen verlangt.
Wir haben zu dem Fall noch einen Leserkommentar bekommen, den ich gerne einspielen würde.
Der Reto Fasciati meint, geht es bei diesem Richterspruch wirklich nur um diskriminierende Vorgänge mit dem Vorziehen von männlichen Kontrahenten? Könnte ein Beispiel von Rechtsprechung dazu führen, dass es in der Zukunft möglich ist, dass Frauen können probieren, ihren familiären Karriereunterbruch zu vergolden, indem sie angeblich verpasste Chancen vor der Justiz als diskriminierend darstellen und Arbeitgeber so zu hohen finanziellen Abfindungen könnten zwingen. Wer zieht ab wo diese Grenzen? Wer wagt, Stopp zu sagen? Könnte das Urteil nicht auch genau das Gegenteil bewirken? Könnten Firmen und Konzerne durch das vielleicht in Zukunft zurückhaltender sein, beim jungen Frauen mit Kinderwunsch in Kaderpositionen zu wählen? Das ist eine wirklich delikate Situation.
Was würdet ihr ihm da antworten?
Ja, das sind natürlich Perspektiven, die wir nicht so sehen. Oder erstens ist die familiäre Pause für die Frauen keine Pause, wenn sie überhaupt eine machen. Und im Medizinbereich machen die Frauen keine Pause, wenn sie Kinder bekommen, sondern sie arbeiten ja eben weiter. Das heisst, es geht nicht um irgendwie eine Bevorzugung der Frauen, sondern es geht darum, dass man ihnen es überhaupt ermöglicht, mit Kind tatsächlich Karriere zu machen. Weil ein Kind heisst ja nicht, dass man dann plötzlich professionell nicht mehr qualifiziert ist, sondern man ist professionell immer auf der gleichen Höhe und hat zusätzlich zu dem, was man noch nie hat, hat man auch noch ein Kind auf die Welt gebracht. Und dafür darf man nicht bestraft werden.
Nathalie Urwiler hat selber gesagt, dass es ein grosses finanzielles Risiko sei, vor Gericht zu gehen. Und sie hat in Interviews auch immer wieder betont, dass der juristische Kampf sehr ermüdend sei. Bringt das Gesetz überhaupt etwas, wenn es so schwierig ist, eine Klage durchzuziehen?
Ich bin der Meinung, die Individualklage ist eine gute Sache, aber eigentlich lange es nicht. Man müsste ja auch strukturell noch deutlicher werden können. Also, dass man auch tatsächlich von den Unternehmen kann verlangen kann, dass sie zeigen, wie sie eben eine gerechte Beförderungspolitik haben und eine gerechte Lohnpolitik. Also, dass nicht Einzelfälle klagen müssen. Aber solange Einzelklage das einzige Mittel ist, bin ich natürlich sehr dankbar für die, die den mühsamen Weg auf sich nehmen. Weil es ist wichtig, dass wir nicht einfach nur Gesetze haben, die Buchstaben sind, sondern dass das tatsächlich Realität wird. Die Verfassung sagt, es geht um die tatsächliche Gleichstellung. Das heisst, in den Fakten, im täglichen Leben, haben Frauen Anspruch darauf, nicht diskriminiert zu werden.
Ja. Jetzt habe ich mit der Zita Kühn geredet und sie hat ja von dem Kulturwandel geredet, der wird müssen kommen, gerade in den HR-Büros. Aber ganz konkret ist mir noch nicht klar, was bedeutet das jetzt für die Unternehmen? Müssen die jede Beförderung jetzt akribisch dokumentieren oder was blüht denn jetzt genau? Du hast über das mit dem Rechtsprofessor Kurt Bärli geredet. Er ist Lehrbeauftragter am Institut für Haftpflicht und Versicherungsrecht von der Uni Bern.
Was hat jetzt die Neuerung oder das Neue an diesem Urteil ganz konkrete Auswirkungen auf Unternehmen? Gerade weil es eben nicht nur ein Inselspital kann betreffen, sondern auch ein Gastrobetrieb oder ein KMU.
Also zuerst mal das Gleichstellungsgesetz, auf dieser Grundlage jetzt der Fall entschieden worden ist, gibt es schon lange, seit 1995. Es gilt für alle Betriebe in der Schweiz, egal ob es Staatsbetriebe oder private Betriebe sind und wo. Der Artikel 3, der die Diskriminierung verbietet, und da im Absatz 2 steht, seit zu Beginn von dem Gesetz, dass das Verbot von der Diskriminierung gilt bei der Anstellung, Aufgabenzuteilung und so weiter und auch bei Beförderungen. Also es ist nichts Neues. So gesehen ändert für die Unternehmen eigentlich gar nichts. Die Unternehmen, die sich auch bis jetzt an das Gesetz gehalten haben und ihre Beförderungspraxis diskriminierungsfrei ausgestaltet haben, geschaut haben, dass sie Kriterien haben, die beide Geschlechter gleichermaßen erfüllen können, geschaut haben, dass wirklich die konkreten Leistungen und nicht Bevorzugungen aufgrund von Geschlecht massgebend sind für eine Beförderung. Für die Unternehmen ändert überhaupt nichts, weil sie haben auch nach dem Urteil nicht zu befürchten, dass sie jetzt plötzlich irgendjemandem eine Entschädigung zahlen müssen.
Und die Unternehmen, die etwas zu befürchten haben, kann dann jetzt ich als Arbeitgeberin mit dem Dokument in der Hand zum Arbeitgeber, zur Arbeitgeberin gehen und sagen, da hat es einen solchen Fall gegeben. Die müssen sich schon ein bisschen wärmer anlegen.
Also nochmal, es kommt darauf an, ob die Situation vergleichbar ist, oder wo jetzt im Inselspital gemäss dem Gericht vorgelegen ist. Da scheint es, dass es wirklich geschlechtsspezifische Umstände gegeben hat, die dazu geführt haben, dass Frau Urwiler nicht weitergekommen ist im Beruf. Wäre sie ein Mann, wäre sie weitergekommen. Dazu ist vielleicht zu sagen, dass Spitalbetriebe, auch Unispitalbetriebe, traditionell männlich prägt sich, auch gewisse Disziplinen. Das wird sich auch noch nicht so gross verändert haben. Und serige Strukturen, Betriebe mit serigen Traditionen, Strukturen, die müssen sich tatsächlich wärmer anlegen, weil dort eine Veränderung jetzt nicht erst seit dem Gerichtsurteil hat sollen eintreten. Das Gesetz haben wir seit 1995. Aber mit einem Urteil wie dem vorliegenden wird aufgezeigt, das klassische Karrieremodell, das jetzt im Spitalbetrieb für eine Uni- und Spitalkarriere eigentlich Familien faktisch ausschliessen, für Frauen, für Männer nicht. Männer haben sich können weiterentwickeln, auch mit Kind, weil das gar keine Frage war. Hingegen scheint es so zu sein, dass zumindest in gewissen Abteilungen in Spitälern noch Strukturen vorherrschen, wo es einer Frau, die gleichzeitig Familie will, eigentlich verunmöglichen, weiterzukommen. Ob das überall so ist, das kann ich nicht beurteilen, aber falls es so ist, für die Unternehmen, die müssen das Zeichen von der Zeit erkennen und ihre Policies und vor allem auch ihre Praxis entsprechend anpassen.
Müssen denn die jetzt solche Unternehmen, wie ihr jetzt von Ihnen geredet habt, jetzt wirklich mehr bibbern, dass bei Beförderungen, wo ganz konkret Frauen nicht einverstanden sind, die einfach jetzt viel schneller vor Gericht gesetzt werden?
Bibbern müssen sie dann, wenn sie denken, es gäbe keinen Handlungsbedarf und bei ihnen sind alles bestens, ohne dass sie zum Beispiel heranschauen und mal schauen, wie viele Frauen sie in der Führungsetage vertreten. Ist das, falls es keine hat, tatsächlich so, dass es keine Qualifizierten hat? Oder hat man vielleicht bei der Beförderungspraxis tatsächlich sich von Vorurteilen leiten oder gewisse Lebensumstände wie Familie und Kind zu fest berücksichtigt? Nur beim einen Geschlecht, nicht beim anderen auch. So einfach, wie das jetzt geschildert hat, jetzt kann ich mit dem Urteil in der Hand einfach zur Arbeitgeberin gehen und sagen, ich will den Lohn, den ich nicht bekommen habe, weil ich nicht befördert worden bin, ist es nicht. Das Gesetz sieht vor, dass wer klagt, muss Diskriminierung glaubhaft machen. Das ist mehr als einfach behaupten. Man muss wirklich konkrete Indizien können darlegen. Und die Arbeitgeberin ist dann noch nicht automatisch am Pranger oder verantwortlich zum Entschädigungsleisten, sondern die Arbeitgeberin kann, wie nennt das juristisch, die Gegenbeweise bringen, dass sie gar nicht diskriminiert. Dass es vernünftige, objektive Gründe gibt, dass man die gleichen Kriterien bei Männern und Frauen anwendet, wenn der Arbeitgeberin der Beweis gelingt, dann schuldet sie keine Entschädigung.
An dieser Stelle hören wir noch schnell in einen Kommentar von unserer Leserschaft.
Kaya schreibt, ja, arbeitsrechtlich gibt es leider noch einiges zu tun, dass auch die, die viel Verantwortung tragen, auch genügend entlohnt werden und genug Erholungszeit haben. Bei dieser Geschichte sehe ich aber nicht genau, was diskriminierend sein soll. Und Entschädigungszahlungen von 5 Millionen für eine erträumte Karriere kann man nicht einfach so auf einen Arbeitgeber schieben. Von wo kommt die Zahl? Die Schuld für die nicht stattgefundene Karriere auf einen Arbeitgeber verlagern, auch dort habe ich sehr grosse Zweifel am Mass der entsprechenden wissenschaftlichen Leidenschaft.
Ist das aus eurer Sicht wirklich eine Gefahr, dass Arbeitgeber für eine verpasste Karriere herstehen müssen und im äußersten Fall sogar dafür zahlen müssen?
Also die Gefahr besteht, denn wenn aber eine Diskriminierung vorliegt, wenn ein Beförderungsentscheid gefällt worden ist auf der Basis von einer Geschlechterdiskriminierung, da ist die Hürde, dass das sich als tatsächlich so herausstellt, schon mal sehr hoch. Immer gute Gründe, warum jetzt die eine Person genommen hat und nicht die andere. Und dort hat das Unternehmen ohne Freiheit innerhalb von gleich Qualifizierten die Person zu wählen, die vielleicht noch besser ins Team passt. Und weitere Aspekte zu berücksichtigen, solange die nicht auf Stereotypen beruhen, nicht das eine Geschlecht klar privilegieren gegenüber dem anderen. Jetzt der zweite Punkt, die Entschädigungssumme von diesen 5 Millionen, die hat Frau Urwiller noch nicht. Und ob die in einem weiteren Stadium von diesem Verfahren tatsächlich die 5 Millionen geschuldet sind, würde ich hier noch ziemlich in Zweifel ziehen, weil es stellt sich die Frage, ja, wenn ich jetzt wäre befördert worden, die weiteren Karriereschritte sind ja nicht selbstverständlich. Es kann vieles dazwischen kommen. Also der Schaden, der jetzt ein Diskriminierungsopfer geltend macht, muss auch bewiesen sein. Und wenn das Gericht Zweifel hat an der Summe von 5 Millionen, kann es durchaus sein, dass die Summe tiefer ausfällt. Wir haben hier nicht amerikanische Verhältnisse, wo Diskriminierungsklagen mit x Millionen zum Teil näher vom Gericht ausgesprochen werden, wo noch etwa die Hälfte sowieso die Anwälte bekommen. Also das sind wir weit davon entfernt und ich finde das persönlich auch gut so.
Aber die Signalwirkung, die wird nicht geschmälert durch einen Betrag von 5 Millionen oder eben nicht 5 Millionen. Wird das eine grosse Auswirkung haben, wie hoch der Betrag ausfällt oder geht es wirklich jetzt mehr um den Entscheid, den das Gericht jetzt gefällt hat?
Wie hoch der Betrag dann schlussendlich ist, das nimmt mich selber auch Wunder, weil das ist interessant, wie man das berechnet. Aber selbst wenn es jetzt ein relativ hoher Betrag wäre, ist das ein Einzelfall, sind besondere Umstände, wenn man auch die Länge des Verfahrens anschaut und was da alles noch mit einer Rolle spielt. Ich glaube, viel entscheidender ist, dass alle Beteiligten in der Arbeitswelt, also Unternehmen wie Arbeitnehmer, die zur Kenntnis nehmen, es gibt ein Gleichstellungsgesetz, das ist ernst zu nehmen. Und das Gleichstellungsgesetz sieht auch vor, dass man auch bei Beförderungen eigentlich die beste Person nehmen soll, unabhängig von Vorurteilen über das Geschlecht. Unternehmen können das Urteil zum Anlass nehmen, ihre bisherigen Beförderungspolicies zu überdenken, zu schauen, wie können wir die Beförderungspolicy so gestalten, dass sie akzeptiert wird von der Beteiligten, dass sie fair ist und zur Fairness gehört auch keine geschlechtsspezifische Diskriminierung.
Ob das Urteil vom Inselspital noch weitergezogen wird und wie hoch die Summe sein wird, die Nathalie Urwiler allenfalls überkommt, das wird das nächste und das übernächste Kapitel von dem Fall zeigen. Wir bleiben dran.
Ja, und das wäre sie, die neueste Folge vom Gesprächsstoff von Bund und Berner Zeitung und die erste Folge mit dir, Jess.
Ja, merci vielmals. Wenn ihr ein Feedback, Anregung oder eine Kritik habt zum Podcast, dann schreibt uns sehr gerne unter podcast.bern@tamedia.ch.
Ja, und wenn euch der Gesprächsstoff gefallen hat, dann könnt ihr mit unserem Spezialangebot die besten Recherchen und Hintergründe von uns JournalistInnen entdecken. Und zwar haben wir speziell für euch ein Angebot 3 für 1 konzipiert. Ihr könnt es 3 Monate lesen und nur 1 Monat zahlen. Wir verlinken euch das Angebot in den Shownotes verlinken und wünschen euch gute Lektüre und viel Spass.
Und bis in 2 Wochen. Tschüss zusammen.
Moderation Jessica King und Sibyl Hartmann. Stimme Laura Waldorf. Redaktion und Produktion Jessica King, Laura Waldorf und Sibyl Hartmann. Sounds Anne Hebbiesen.